Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir, der Eva, und dieses Mal dabei Jana. Hallo.
Hi, grüß dich.
Hi. Alles gut bei dir?
Ja, soweit eigentlich schon. Ich bin guter Dinge, auch wenn der Sommer jetzt langsam zu Ende geht. Das heißt ja wieder, dass es früher dunkel wird, kann man ja besser Sterne beobachten.
Ja, schön. Ja, wobei das habe ich schon irgendwie so ab Mitte August bemerkt, dass ja die Nächte wieder länger werden.
Stimmt, ja, das geht dann schnell.
Was ich allerdings in der Früh angenehm fand, weil es dann nicht mehr ganz so schnell so heiß in der Wohnung geworden ist.
Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ja.
Das war ganz gut.
Wie geht's dir, Eva?
Ja, du, bei mir alles gut, alles sehr, sehr spannend gerade. Also ich habe gerade eine sehr intensive Zeit. Hinter mir, vor mir wahrscheinlich auch noch, nehme ich mal an. Ja. Diese Folge erscheint ja am 3. Oktober und Ich habe ja jetzt mit 1. Oktober quasi mein eigenes Unternehmen gegründet.
Oh, ja, und Glückwunsch.
Dankeschön. ja, ich habe mich dazu entschlossen, nachdem mir Podcasten so viel Spaß macht, dass ich das alles professionalisiere. Möchte und habe mich dazu entschlossen, dass ich jetzt eine Podcast-Agentur gegründet habe. Und zwar gibt es jetzt die Space Monkey Podcast.
Den Namen finde ich richtig gut.
Ja.
Das ist richtig gut.
Das passt ganz gut, ja, weil nämlich mein Fokus natürlich auf Wissenspodcasts ist. Also alles, was mit Wissenschaft, Innovation, Technik zu tun hat, soll in meiner Agentur Platz haben, Raum haben, sich zu entfalten.
Schön.
Freue ich mich schon drauf, dass ich da jetzt durchstarten kann.
Wahrscheinlich jetzt viel Papierkram und so davor gewesen. Ich kann mir nur vorstellen, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland wäre, glaube ich, sowas 74 Behördengänge und irgendwelche Briefe, die man nicht versteht.
Ja, das stimmt. Ja, das war tatsächlich das, was ich so ein bisschen am herausforderndsten auch gefunden habe. Ich habe dann auch irgendwann so mittendrin irgendwie auch dann zu meinem Mann gesagt, so, ja, ich mache jetzt gerade überhaupt nichts irgendwie so podcastmäßiger, sondern nur noch so unternehmerische Sachen, weil du dann plötzlich irgendwie so mit Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Sozialversicherung und solchen Sachen irgendwie kümmern musst, also eben solche unternehmerischen Sachen irgendwie.
Ja.
Und was meldest du wie an und was für einen Mindestumsatz musst du generieren? Und
ich habe das ja so schon auf so normalen Steuererklärungen, dass dann da irgendwelche Fragen sind und du so, weiß ich nicht, woher soll ich das denn wissen?
Genau, ja, eben, muss jetzt auch mal alles schätzen und abgeben und angeben und beschäftigt sich dann mit so vielen Sachen, Website machen, die alles überhaupt nicht mit Podcast zu tun hat.
Aber jetzt geht's los.
Aber zum Glück habe ich ja noch Cosmic Latte, da habe ich mich doch immer wieder mit Podcasts beschäftigen können. Genau, und wir nehmen jetzt auch wieder auf, das sind die Sachen, die Spaß machen und ich freue mich jetzt dann auch schon, also wenn ich dann jetzt auch alles für andere anbieten kann.
Ja, mega, ich bin total gespannt. Viel Erfolg und aber herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da ist schon mal eine Riesenhürde genommen worden, wenn das gegründet ist sozusagen. Dann ist schon mal viel Arbeit getan.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, es war halt schon ein Baby von mir. Also ich habe die Idee eigentlich schon sehr lange mit mir herumgetragen. Auch die Idee mit, dass es Space Monkey heißen soll und dass es eben wirklich so eine Full-Service-Agentur so für Wissenspodcasts sein soll. Wenn du es dann aber wirklich auch machst, also wenn du dann wirklich siehst, okay, jetzt von der Idee, von dem Tag, wo du das erste Mal darüber nachgedacht hast, und dann auf einmal siehst du, wie dann so diese Website entsteht und wie du ein Logo kreierst und so. Das ist schon sehr spannend. Ja, das ist cool.
Ja, wir bin gespannt. Schauen wir mal.
Ja, ich auch. Genau, also muss ich hier gleich mal Werbung machen. Also,
sehr gut. Ja.
Wenn jemanden kennt, der einen Podcast machen möchte, immer her zu mir.
Meldet euch bei der Eva. Sehr gut.
Alle Infos unter spacemonkey.at. Bevor wir aber zu deinen spannenden Themen kommen, das du uns mitgebracht hast, glaube ich, müssen wir noch etwas auflösen.
Ja, stimmt. Es gab ja ein Gewinnspiel, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Wie ist denn das gelaufen? Hat sich jemand gemeldet, oder?
Ja, natürlich hat sich jemand gemeldet, ja.
Sehr gut.
Wir haben auch Gewinner, so viel kann ich auch schon verraten, ja. Tatsächlich, das war ich ein bisschen überrascht, Elkas Frage hat ein bisschen für Probleme gesorgt.
Ah, das war diese Astrologie-Geschichte,
genau,
ne?
Yeah. Also machen wir vielleicht ganz kurz die Auflösung. Wir hatten ja das Gewinnspiel zu unserer Jubiläumssendung, wo wir 2 Jahre Cosmic Latte gefeiert haben. Und da gab es ja aber Fragen zu beantworten, damit man eben auch Preise gewinnen konnte. Die erste Frage, glaube ich, die war recht leicht. Also da ging es ja darum, dass ja Cosmic Latte auch eine Farbe ist. Das heißt, es gibt natürlich auch einen dazugehörigen Hexwert und der war hier gesucht. Und ja, also dem haben eigentlich auch alle sehr brav beantwortet. Raute oder Hashtag, wie man ja sagt. FFF 8E7. Also das war ja auch noch recht einfach, glaube ich, für alle. Und dann die zweite Frage. Also es gab von jedem von uns eigentlich eine Frage, ja. Mhm. Und die erste Frage hier war ja von mir, quasi eben, welche Fernsehserie mich ja schon sehr früh für Asteroideneinschläge interessiert hat. Und ja, nachdem ich ja sozusagen ein Kind der 90er Jahre bin, ist die Antwort hier natürlich Akte X.
Ja, selbstverständlich.
Also, genau, da gab es ja diese Doppelfolge, die hieß so auch Tunguska und da ging es auch um das Tunguska-Event. Habe ich eben in einer Folge darüber berichtet, dass mich das damals wirklich sehr fasziniert. Also ich weiß, dass ich dann alles recherchiert habe über Tunguska und was da passiert ist. Das haben auch eigentlich alle richtig gehabt, die mitgemacht haben. Ja, und dann kam die Frage zu Elke oder von Elke. Das war in der Folge, wo es um Astrologie ging. Und da war ihre Frage ja so, an welchem Tag sie dank Jupiter alles bekommt, was sie möchte.
Was sie möchte.
Ich fand es interessant, dass da eben unterschiedliche Daten gekommen sind. Ja.
Ach so, echt?
Ja, okay. Ja. Also es kamen immer schon Ergebnisse, aber müsste mir fast anhören, was sie da gesagt hat. Vielleicht gibt es da noch andere Tage, wo sie alles bekommt. Gemeint war aber der 26. Mai 2024. Also das war irgendwie so, da gab es wohl ein Horoskop, wo halt irgendwie stand, dass sie da dank Jupiter alles bekommt. Und tatsächlich, das ist, sie hat das auch letztens in einer Folge dann aufgelöst, waren die im Tag der Frauenlauf in Wien. Mhm. Und da hat sie teilgenommen und ist dann auch dort die beste Zeit, also ihre beste Zeit gelaufen. Ja.
Jetzt siehst du.
Ja, aber ich habe gesagt, wie will sie das jetzt wissenschaftlich entkräftigen, ja, dass Horoskope nicht wahr sind? Ja, und die vierte Frage, die war dann zu dir. Vielleicht magst du die auch gleich lösen.
Genau, da ging es darum, an welchem Observatorium ich Exoplaneten beobachtet habe, beziehungsweise die Sterne, um die kreisen. Und das war natürlich das Teleskop, auf das, was die LMU sehr stolz ist, nämlich das Wendelstein-Observatorium mit dem 2,10 Meter Spiegel. Ich hatte nämlich einmal in einer Arbeit, die ich geschrieben habe, keine Ahnung, hier 2 Meter Spiegel. Und dann ist mein PI gleich aus seinem Büro rausgestürmt und die sind 2 Meter und 10 Zentimeter. Das Ding steht am Wendelstein und da habe ich beobachtet. Das war wahrscheinlich nicht so schwer wie das von Elke.
Ja, nein, also da herrscht ja auch Einigkeit. Also du wurdest sehr gut woanders verortet. Ja, und wir haben natürlich jetzt eben auch Gewinner. Also Gratulation an Bernhard, Alex und Uli. Ja, also sie sind auch schon verständigt. Sie sollten auch schon ihre Gewinne erhalten haben. Wenn nicht, bitte meldet euch nochmal bei mir. Ja. Ja. Was mich etwas überrascht hat, wir hatten nur männliche Teilnehmer. Also
was?
Ladies, wo seid ihr?
Wo sind die Frauen? Wenn ich da mal fragen darf, ich habe ja bei Statistiken nicht so Einsicht. Die Zuhörer von Cosmic Latte, sind das hauptsächlich Männer?
Ich habe, glaube ich, keine geschlechtliche Zuordnung. Also ich habe nur eine, also ich kann geografisch schauen. Also ich weiß, wie viele aus Deutschland kommen und aus Österreich und der Schweiz. Und ich weiß, dass wir auch einige Hörer, Hörerinnen in den USA haben und so ganz interessante. Aber auf Geschlecht habe ich es auch nicht runtergebrochen. Ja.
Ah, ist klar. Es ist halt immer dieses Thema, ne, wenn man sich denkt, so, ja, also für mich ist es immer so ein Ding, so, ja, man muss da mehr Frauen irgendwie dafür begeistern und reinziehen. Und bei meinem Podcast merkt man einen ziemlich deutlichen Männerüberschuss.
Ja, also ich glaube auch, dass, von der Struktur her, ja, ist es wahrscheinlich männlicher geprägt.
Aber es gibt bestimmt weibliche Zuhörerinnen.
Natürlich, ja. Du, wir haben ja da letztens da dieses Präsent bekommen, die Gin-Flasche, das war ja auch eine Hörerin. Also wir,
ja, sehr gut.
Ja, und ich bekomme auch immer wieder, also auch schon auch natürlich Feedback und Nachrichten auch von Hörerinnen. Also ich weiß, dass wir auch Frauen unter unseren Hörern haben.
Sehr gut, sehr gut. Die müssen sich nur mehr melden.
Genau, also das war's zu unserem Gewinnspiel. Also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir dabei. Aber ich muss noch etwas sagen. Und zwar, wir haben ja vor kurzem über das Wow-Signal gesprochen. Da hatten wir ja eine eigene Folge, wo wir ja darüber geredet haben. Also was das alles war, was das hätte sein können und so weiter und so fort. Und da gab's jetzt im August ein Preprint. Also gab's zumindest eine Pressemitteilung, weil die habe ich gelesen. Also es gibt da ein Update zum Wow-Signal. Und zwar gibt's jetzt den Versuch einer Erklärung für das Wow-Signal. Also 1977 ist das ja aufgefangen worden von der Ohio State University. Also man hat ja da lange versucht, das irgendwie vielleicht einer außerirdischen Intelligenz zuzuordnen, weil es ja eben so stark von der Intensität war. Sehr spannend ja eben auch die Frequenz, eben dass es ja auf der Wasserstofflinie, also in der Nähe von der Wasserstofflinie bei eben diesen 1420 Megahertz liegt. Und das hat sich jetzt eine Gruppe angesehen um Abel Mendez. Das Projekt heißt Arecibo Wow. Das finde ich total nett. Also gefällt es dann Name total gut, ja. Ja, die haben die archivierten Daten vom ehemaligen Arecibo-Observatorium angesehen. Also wir wissen ja alle, dass das ja leider kaputt ist, dass das ja eingestürzt ist. Sie haben aber da eben jetzt alte Signale dann nochmal durchforstet und haben sich da eben also so Daten so ab 2017 angesehen, mit Fokus auf so rote Zwergsterne, mit habitablen Planeten, weil das eigentlich so ihr Forschungsschwerpunkt war. Und haben jetzt da geschaut, ob sie eben ähnliche Schmalbandsignale entdecken, die jetzt eben auch so ähnlich sind. Ja. Und ja, und sie haben jetzt da tatsächlich welche gesehen, die von der Signatur her ähnlich sind, auch wenn sie nicht so ganz stark oder intensiv sind. Ja. Natürlich jetzt der Versuch einer Erklärung, dass das halt eben ein astrophysikalisches Ereignis ist, das zwar sehr selten bzw. fast einzigartig ist, also dass das so ein plötzliches Aufhellen in einer kalten Wasserstoffwolke, also das wird dann irgendwie angeregt und aufgrund von einer so einer vorübergehend starken Strahlungsquelle, das könnte jetzt eben zum Beispiel so ein Magnetarausbruch sein oder ein also Soft Gamma Repeater. Kannte ich gar nicht, den Soft Gamma
Repeater. Habe ich auch noch nicht gehört.
Genau, ja. Also das dürfte dann halt so ein ganz starker Ausbruch sein und dann dürfte das angeregt werden und dann ja, dürfte das halt zu so einem Ereignis führen, also dass dann halt diese Wasserstoffwolke vorübergehend.
Dann macht
halt,
natürlich die Frequenz auch Sinn, wenn das eine Wasserstoffwolke ist.
Ja, eben, genau, ja, dass das halt viel heller leuchtet. Und das würde nämlich auch erklären, warum eben das Wow-Signal nicht nochmal dann gemessen wurde, also weil das halt eben so flüchtig ist, das kommt halt eben sehr selten und dann einmalig vor. Eben, wir haben es ja nie wieder irgendwie gemessen, was halt nur annähernd so dieses Wow-Signal in die Nähe kommt, ja. Das wäre vielleicht eine Erklärung.
Ah, krass. Das heißt, da hatte man dann einfach aber auch Riesenglück sozusagen. Es war ein Riesenzufall, dass überhaupt gemessen wurde damals.
Ja, genau. Also, dass gerade da gemessen wurde, ist halt jetzt auch wieder die Frage. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist da halt wahrscheinlich sehr gering eigentlich, aber
Gut, aber ja, es ist natürlich ein bisschen schade, ne? Also das klingt irgendwie einleuchtend. Ich finde immer ein bisschen traurig, wenn ich die Erklärung mit dem Bausignal sehe. Ja, aber das ist natürlich spannend, wenn sie ähnliche Signaturen gefunden haben. Das ist ja super cool. Das heißt, es ist dann nochmal aufgetreten, aber nicht mit dieser Intensität und nicht an der gleichen Stelle wahrscheinlich.
Genau,
oder die haben
richtig,
es einfach irgendwo anders gesucht. Okay.
Ja, genau. Bist du jetzt enttäuscht, dass es keine Aliens
sind? Ja. Mei, also es ist halt, also ich glaube, wir haben ja damals in der Folge schon drüber gesprochen. Ich glaube, der Killer fürs Wow-Signal ist ja wirklich dieses, dass es in dem einen Rohr drin war das Signal und in dem anderen 3 Minuten später schon nicht mehr. Das deutet ja irgendwie darauf hin. Also da glaube ich eher den Zufall, dass man sagt, man hat da zufällig eben dieses eine Event abgepasst, als dass der außerirdische Sender zufällig innerhalb dieser 3 Minuten plötzlich abgeschalten hat. Mhm. Also es ist hochspannend. Ich finde das cool, dass das immer noch Thema ist. Also dass das immer noch irgendwie versucht wird, auf den Tisch zu bringen. Und dann auch noch mit Arecibo-Daten, die ja jetzt auch schon irgendwie fast schon antik sind.
Ja, aber ihre Studie wird jetzt eben noch feingetuned und gefeedbackt halt in der Wissenschaftscommunity und dann halt bald jetzt dann eben fürs Peer Review weitergegeben.
Spannend. Also ich meine, diese Wasserstoffwolken sind ja eh irgendwie so ein Thema. Die sind ja praktisch unsichtbar, bis da halt irgendwas passiert. Und klar, wenn da so ein Ausbruch ist, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass dann auf einmal das so heftig aufleuchtet und dann wahrscheinlich auch sehr schnell wieder zurückfällt, dass
genau,
eben halt kein Signal mehr danach.
Ja. Eben, ja.
Krass.
Nee, finde ich total cool, dass die das machen, also dass das eben nach wie vor halt untersucht wird. Also ich werde da eh auch den Link zu der Pressemitteilung und so in die Shownotes packen, auch zu diesem Pre-Paper, was sie da gemacht haben. Mhm. Ich finde das Logo total cool, wie sie dieses Wow machen, da schaut so ein bisschen Star Wars-mäßig aus.
Ach, geil.
Ja, da hatten sie mich schon, ich gebe es zu.
Auch noch designtechnisch gut unterwegs.
Genau.
Ah, ja, cool. Aber wenn das ist der, weißt du, an welcher Universität der ist? Wo kommen die her?
Puerto Rico. University of Puerto Rico, genau, ja.
Das ist ja genau, also Arecibo, oder?
Ja, genau. Eben, ja, richtig, genau.
Genau,
ja. Genau, also die sind schon von dort, genau, ja.
Ja, da merkt man wieder, wie schade das ist, dass das Ding kaputt gegangen ist. Ne?
Ja,
das ist nicht total. So, das war das alte Teleskop, was keiner mehr verwendet hat, sondern das hat tolle Arbeit gemacht.
Ja, total. Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Sehr, sehr großes und auch bedeutendes, also groß in jeglicher Hinsicht.
Ja, spannend, okay, ja, das muss ich mir auch auf jeden Fall mal durchlesen. Bin ich gespannt, was da beim Peer Review rauskommt.
Aber ich finde es halt umso toll, dass sie halt trotzdem noch halt die Daten natürlich verwenden und dass du da trotzdem immer noch halt neue Kenntnisse halt einfach rausziehen kannst.
Ja, das ist ja eh oft so, dass man diese alten Daten, ich glaube teilweise wirklich noch so auf uralten Fotoplatten oder so, sind dann plötzlich irgendwelche Events zu sehen, wenn man da zurückschaut. Muss man sich wirklich darauf hoffen, dass all diese Daten sehr gut unter sind, irgendwo geschützt gelagert werden, weil man weiß nie, wann die plötzlich wieder relevant werden können.
Genau, also nichts wegschmeißen, gell, vielleicht brauchen wir es noch.
Nichts wegschmeißen. Auf gar keinen Fall. Ich meine, seit wann betreiben wir mit Teleskopen Astronomie? Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir alles...
Ja, stimmt.
Ich habe das gelesen, dass sie alte Daten von Kepler von vor 400 Jahren rausgezogen haben. Es ging so um Sonnenzyklen, genau. Mhm. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, dass Kepler da mal Sonnenflecken gezählt hat. Und das hat ihnen halt jetzt auch weiter geholfen, obwohl es natürlich primitive Daten sind im Vergleich zu heute, aber es ist halt ein Datensatz.
Ja, richtig, genau, cool. Ja, du sagst das ja.
Ja, ich glaube, da können wir eigentlich auch ganz direkt einsteigen in das Thema, was ich heute mitgebracht habe, weil da geht's ja auch so ein bisschen um so Ausbrüche und Dinge, die auf einmal deutlich heller werden, als sie davor waren. Und zwar habe ich letztes Mal ja, als wir zusammen aufgenommen haben, über die Kollision zwischen Erde und dem Protoplaneten Theia gesprochen, die wahrscheinlich oder vielleicht den Mond hervorgebracht hat. Und heute soll es wieder um Kollisionen gehen, aber um Sternkollisionen. Also was passiert, wenn Sterne ineinander krachen?
Okay, jetzt wird's gigantischer.
Jetzt wird's gigantisch, genau. Wir gehen ein bisschen rauf in der Energiestufe, auf jeden Fall. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, als ich angefangen habe zu recherchieren, ist ja immer diese Vorstellung, wann kommen sich Sterne überhaupt so nah, dass die irgendwie miteinander kollidieren würden? Und da ist ja immer dieses, naja, Galaxien verschmelzen ja miteinander. Und das hat mich damals total geflasht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass bei solchen Mergern von Galaxien, also auch jetzt, wenn zum Beispiel Andromeda auf die Milchstraße trifft, dass da praktisch kein Stern sich trifft. Also dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es da zur direkten Kollision kommt. Und man sich denkt, das kann ja nicht sein, das sind Riesengalaxien mit Milliarden Sternen, aber das ist einfach ein Ausdruck dafür, wie weit da die Abstände eigentlich sind und dass es halt unwahrscheinlich bleibt.
Das ist, finde ich, voll enttäuschend.
Ja.
Weil du denkst so, boah, Galaxien verschmelzen, dann denkst du so, Explosionen und keine Ahnung, was ja, und dann nichts. Ja, genau.
Ja, also vor allem gerade so in der Gegend von der Sonne, mit diesem Szenario Andromeda kommt auf die Milchstraße zu und wenn es die Sonne dann gerade noch irgendwie so gibt, da wird schon wenig los sein, weil wir sind so dermaßen im Hinterhof der Galaxie, da ist so viel Platz. Jetzt statistisch wird es schon ab und zu mal irgendwie passieren, aber normalerweise kann man eigentlich nicht davon ausgehen. Das heißt, man muss an anderen Orten oder bei anderen Ereignissen suchen, wenn man zwei Sterne finden will, die miteinander kollidieren. Und da gibt es jetzt generell zwei große Möglichkeiten. Das eine sind die Doppelsternsysteme, auf die komme ich gleich, weil da haben wir natürlich zwei Sterne im gleichen System. Und das andere sind die Kugelsternhaufen. Und Kugelsternhaufen sind wirklich abgefahren. Ich habe da jetzt gestern nochmal die Zahlen rausgesucht. Ich habe gedacht, es kann nicht sein. Also in der Gegend von der Sonne, da haben wir ungefähr 0,1 Stern pro Kubikparsec. Also so als mittlere Dichte. Wir wissen ja, Proxima Centauri, der nächste Stern zur Sonne, ist 4 Lichtjahre weg ungefähr. Also viel Platz. Und im Zentrum von Kugelsternhaufen, da hat man pro Kubikparsec, hast du einen Tipp, wie viele Sterne sind im Zentrum von Kugelsternhaufen?
Ach, keine Ahnung. Ich bin immer gerade bei Kubikparsec.
Also das Parsec so ungefähr 4 Lichtjahre. Genau. Also das ist auch schwierig, sich vorzustellen.
Ja, eben, genau. Versuchen wir das jetzt gerade so als Kubik irgendwie vorzustellen. Okay, was da alles drin sein könnte. Ja, also wenn wir da 0,1 haben bei Sonnennähe, wobei, boah, schwierig, keine Ahnung. ja. Ich mache mal Kommaverschiebung auf 10, 100.
Sehr gut, ja, schon mal nicht schlecht. Also in den Zentren wirklich von den Kugelsternhaufen, das ist ja besonders dicht, da sind 100 bis 10.000 Sterne pro Kubikparsec. Also wirklich viele. Ja. Im Zentrum ist die typische Sterndistanz unter einem Lichtjahr, ein Drittel Lichtjahr ungefähr, so ein bisschen außerhalb ist es dann etwa ein Lichtjahr. Das ist 13 Mal näher, also bei dem, das Drittel Lichtjahr ist 13 Mal näher, als Proxima Centauri an der Sonne dran ist. Also da ist wirklich, ja, viel los.
Ja, da tut sich schon, ja, da ist was anderes, ja, also deswegen, ja, das ist schon sehr kompakt.
Völlig
was
anderes. Kugelsternhaufen sind auch total spannend, weil eben da die Sternabstände so gering sind, dass es da tatsächlich zu Kollisionen kommen kann. Und ich habe neulich auch, gab's ein neues Paper, da ging's um diese intermediären schwarzen Löcher. Die sind ja so ein bisschen ein Mysterium, weil man sagt, ja gut, es gibt schwarze Löcher, die entstehen direkt aus einem Sternkollaps, die haben aber dann wenige Sonnenmassen und dann gibt's die supermassereichen schwarzen Löcher mit irgendwie Milliarden Sonnenmassen. So, ja gut, das sind halt die in den Galaxiezentren. Aber dann gibt's ja diese komischen mittelmäßig schweren schwarzen Löcher mit irgendwie 400 Sonnenmassen oder 20 Sonnenmassen und bis, oder irgendwie so in dem Bereich. Und da ist die Frage, wie entstehen die? Weil da müssten sehr spezifische Kollisionen stattgefunden haben von schwarzen Löchern und das ist jetzt nicht unbedingt so wahrscheinlich, wenn man außerhalb von einem Galaxiezentrum ist. Und da ist jetzt eben auch die neue Idee, dass das in Kugelsternhaufen entsteht. Wenn du einen Stern dort hast, der zum schwarzen Loch wird, dass die anderen Sterne sind eben so nah, dass dann eben genau diese Kollisionen entstehen können und sich diese mittelmäßig großen schwarzen Löcher entstehen können. Und eben genauso wie schwarze Löcher kollidieren können, können da eben aber auch Sterne kollidieren. Und wir wissen, dass da Sterne kollidieren in den Kugelsternhaufen, denn 1% aller Sterne in den offenen Sternhaufen und Kugelsternhaufen sind sogenannte blaue Nachzügler. Hast du von einem blauen Nachzügler schon mal was gehört?
Ja, ich glaube, ich habe sogar schon mal gehört. Wie heißen die im Englischen? Sind das die?
Blue Stragglers.
Dann bin ich mit denen tatsächlich sogar schon in Berührung gekommen. Weil
sehr gut.
Da habe ich extra ein Seminar auf der Uni mal gemacht zu denen. Sonst
ach, krass.
Weiß es allerdings jetzt aber auch nicht mehr so viel. Das ist schon ein bisschen her wieder. Müsste ich mal kurz nachschauen. Ja. Aber da haben wir uns die ein bisschen genauer angesehen. Ja, die sind recht spannend, ja.
Sie sind spannend, ja. Also zum Beispiel, wenn man sich die eben auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm anschaut, also wenn man die Hauptreihe ins Unendliche durchziehen würde in Richtung blaue Sterne, dann würden die schon auf der Hauptreihe sitzen, aber da, wo die sitzen, sitzt kein anderer Stern, weil alle anderen Sterne sozusagen bei diesen Temperaturen abgebogen sind auf den roten Riesenast. Also die sitzen da wirklich so am Rand von der, also so ein bisschen versetzt von der Hauptreihe im Blauen, relativ alleine. Wenn man sich so ein Hertzsprung-Russell-Diagramm denkt oder vielleicht anschaut, dann sieht man ja, die Hauptreihe biegt dann links sozusagen in Richtung von diesem roten Riesen- und Hyperriesenast und so weiter. Und die blauen Nachzügler, die hocken da halt jenseits der Hauptreihe, so ein bisschen fehl am Platz schaut das aus. Man geht davon aus, dass das einfach das Produkt von zwei älteren Sternen sind, eben wie in so einem Kugelsternhaufen, die verschmelzen und zu einem großen und heißen Stern werden, der dann eben deutlich verjüngt ausschaut. Darüber sind die zum ersten Mal, glaube ich, auch wirklich aufgefallen, dass man hat hier einen blauen und leuchtkräftigen Stern, der aber für sein Alter eigentlich viel zu heiß und leuchtkräftig ist, wenn man andere Sterne gleichen Alters und Metallizität vergleicht. Und man geht eben davon aus, dass das einfach das Produkt eben ist von so einer Kollision, weil man hat in den Kugelsternhaufen sozusagen auch die ideale Situation, dass diese Relativgeschwindigkeiten zwischen den Sternen nicht sonderlich groß sind. Das heißt, die können, wenn die verschmelzen, dann gibt es nicht so eine Riesenexplosion oder wilde Durchmischungen, sondern die ganz gemütlich eigentlich greifen die dann irgendwann ineinander und werden eben zu einem großen Riesenstern. Und da gibt es eben ein paar, die gibt es auch außerhalb von Kugelsternhaufen, diese Blue Stragglers, aber eben gerade in Kugelsternhaufen sind die besonders viel und zahlreich zu finden. Zum Beispiel gibt es da den Kugelsternhaufen M44 und da gibt es das Objekt 40 Cancri oder 40 Cancri. Das ist so ein Ding, also ein Stern, der eigentlich zu heiß und leuchtkräftig ist für sein Alter, so ein bisschen jenseits der Hauptreihe. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt's noch irgendwas, was du in deinem Seminar noch gelernt hast zu denen?
Da muss ich mal nachsehen. Nee. So bei dir jetzt während dem Zuhören ist es eh wieder auch gekommen, ja. Also wir haben uns das ziemlich im Detail angesehen.
Die sind interessant, finde ich. Man hat ja immer das Gefühl, bei so einer Sternkollision, da muss er richtig abgehen. Aber es ist eben nicht immer zwingend der Fall. Es kann sich auch einfach recht ruhig dann zu einem neuen Stern verbinden. Und der sticht halt ein bisschen aus den anderen, der ganzen restlichen Population raus, weil er halt eben diese Masse von den beiden Älteren vereint.
Ich muss mal nachsehen, weil das Ziel von dem Seminar war ja, dann ein Paper zu schreiben, das dann auch das dann auch veröffentlicht werden sollte, aber ich glaube, das ist nie veröffentlicht.
Nein.
Ja, obwohl es ist wirklich schon lang her.
Habt ihr dann da auch irgendwie Messungen gemacht, oder?
Ja, natürlich.
Also ich muss sagen, ich wusste überhaupt nichts von Blue Stragglers. Also du hast es schon mal gehört, das ist schon mal deutlich weiter, als ich war vor der Recherche.
Da hätte ich jetzt voll auspacken können und dann habe ich da jetzt voll die Chance verpasst.
Ja, so geht's. Man kann nicht immer alles im Kopf behalten. Irgendwo muss man auch Festplatten wieder löschen, sonst ist kein Platz für Neues. Die Kugelsternhaufen sind die eine Situation, wo man halt Sterne hat, die sich sehr nahe kommen, aber der Klassiker sind natürlich die Doppelstern- oder Mehrfachsysteme. Und da kann es jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum solche Systeme ineinander krachen. Also die Sonne ist ja alleine unterwegs, aber über 50% der Sterne in der Milchstraße zumindest, soweit ich die letzten Abschätzungen kenne, sind zu zweit oder zu mehreren unterwegs. Eigentlich ist das relativ einleuchtend. Sterne entstehen ja immer in diesen Gruppen und trennen sich dann irgendwann. Und da kann es halt eben mal sein, dass im Gravitationsbereich von dem einen Stern der andere gefangen bleibt. Und dann sind die eben zu zweit. Und wir kennen ja auch viele Doppelsternsysteme am Himmel. Und jetzt ist es halt so, wenn die sich umkreisen, was die tun gezwungenermaßen, dann schicken die, das wissen wir seit neuestem, sogar durch experimentellen Nachweis, Gravitationswellen aus. Und die Gravitationswellen sorgen dafür, dass die Orbitalenergie verloren geht, stückweise. Und dadurch wird dann dieser Orbit immer enger und dann kann es eben passieren, dass der eine Stern in den anderen fällt. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass es irgendwie eine Wechselwirkung mit umliegender Materie gibt oder dass der Stern sich in besonders dichten Gegenden befindet, dass es da irgendeine Staubwolke oder Gaswolke oder sowas gibt. Dann verliert man natürlich auch Orbitalenergie und es kann immer passieren bei diesen gerade bei diesen Binärsystemen, dass man einen Stern hat, der schon weiterentwickelt ist als der andere. Das heißt, der bläht sich dann irgendwann auf und übertritt die sogenannte Roche-Grenze. Mhm. Das ist im Prinzip eigentlich nur die Grenze für die innere Stabilität. Also wenn ein Himmelskörper einen anderen umkreist, wenn er diese Grenze überschreitet, dann wird sozusagen Masse von dem anderen angezogen und da kann man sich eben vorstellen, der massereichere Stern bläht sich weit auf und diese Masse von seiner Hülle beginnt auf den anderen Stern rüber zu transferieren. Also da wird wirklich Masse dann abgezogen und bildet sich da so eine Akkretionsscheibe und so fängt dann der eine Stern auch an, sozusagen auf den anderen überzugehen, beziehungsweise so eine langsame Kollision beginnt dann. Und das ist eigentlich recht häufig. Also diese Massentransfers und gerade in diesen Systemen ist es ja selten, dass die Sterne genau gleich entwickelt sind. Einer ist meistens eben der ältere oder der massereichere. Älter ist er nicht, aber massereicher. Mhm. Und bläht sich dann eben auf.
Das ist halt etwas, was ich gerne mal sehen würde.
Ja, total. Wenn man so über die Roche-Grenzen, Gottes Willen, liest, da sind ja immer diese Diagramme mit diesen Achterfiguren sozusagen. Mhm. Und da muss es ja wirklich Sterne geben, die müssen ja ganz komische Formen haben, wenn da gerade eben dieses Material anfängt zu fließen, weil das dann irgendwie so anfängt, ineinander überzugehen. Ja, das haben wir auch schon oft gedacht. Das ist bestimmt interessanter. Das kann man mit Teleskopen wahrscheinlich, ja, das selbst Proxima Centauri könntest du so nicht auflösen, dass du das siehst wahrscheinlich. Mhm. Ne?
Ja, stimmt. Ja, das ist jetzt auch schon sehr im Detail, ja.
Aber es ist cool. Und ich meine, auf der anderen Seite müssen wir auch wieder sagen, ja, im Doppelsternsystem, also wir haben, es ist ja inzwischen nachgewiesen, ja doch, es kann schon stabile Planeten in habitabler Zone geben. Mhm. Aber so, wenn dann der eine Stern anfängt, den anderen zu fressen, weiß ich nicht, wie gut das noch ist.
Alles wieder im System, ja.
Ja, also da sind wir schon wieder an der Stelle, wo man sagt, naja, Sonnensystem ist da halt vorteilhaft ruhig, dass solche Dinge nicht passieren.
Ja, manchmal ist es ganz gut, ja.
Auch wenn man es dann leider nie zu Gesicht bekommt, wie das ausschaut. Ja.
Weißt du, wie lange diese Prozesse dauern? Ungefähr? Ja, es kommt natürlich drauf an, aber so ungefähr?
Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten sozusagen, je nachdem wer beteiligt ist, was für Objekte. Das eine Objekt, von dem ich gleich nachher rede, das hat so 80 Jahre ungefähr, bis da halt dann mehr passiert. Aber ich denke, da kann bestimmt auch über mehrere hunderttausend Jahre sein, kann je nachdem, wie nah die aneinander sind wahrscheinlich auch, wie groß der andere Stern ist. Also es gibt halt immer irgendwann eine Grenze, dazu kommen wir gleich. So, das kann nicht unendlich einfach weitergehen, diese Akkretion, weil irgendwann sind Grenzen erreicht, wo dann was Neues passiert. Bei diesen blauen Nachzüglern wäre es interessant, wie lange da diese Verschmelzung dann wirklich dauert. Wahrscheinlich, die dauert wahrscheinlich nicht so lang, wenn die da in, das ist ja, glaube ich, weniger so in Akkretionsscheibe, wo dann Masse übertragen wird, sondern wirklich einfach nur Verschmelzen von den Sternen. Mhm. Das geht wahrscheinlich schneller.
Ja.
Ich weiß es nicht genau, wir müssen mal nachschauen. Okay. Vielleicht kann ich es nachher nochmal raussuchen, können wir es in die Notizen schreiben.
Mhm. Okay.
Aber ich denke, wahrscheinlich ist es die typische Science-Antwort, ja, kommt drauf an. Kann ich mir vorstellen.
Ja, wobei ich halt glaube, dass da wirklich viele Parameter halt mitspielen.
Eine Rolle spielen, ja klar.
Es geht ja dann auch unterschiedlich weiter, ja, was dann passieren kann oder nicht passiert.
Also es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder hat man eben so einen Main-Sequence-Merger, das heißt, also man hat zwei Sterne, die miteinander verschmelzen. Das ist eben eigentlich im Prinzip das, was in den Kugelsternhaufen auch passiert. Da ist kein Partner irgendwie sonderlich kompakt oder führt eben zu diesen riesigen Akkretionsscheiben, sondern das sind einfach zwei Hauptreihensterne, die verschmelzen und dann zu einem Stern werden, der verjüngt wird. dann kann es natürlich sein, dass bereits beide Partner in so einem Doppelsternsystem die Hauptreihe verlassen haben. Also man hat zwei Riesen. Und dann kann so eine Verschmelzung schon relativ chaotisch werden. Also wenn die ineinander fallen, dann wird sehr viel Material ausgestoßen. Und wir kennen ja einige wirklich sehr, sehr große Sterne, die wirklich von so einer Hülle eingehüllt sind. Und da geht man eben davon aus, dass es sein kann, dass es die Konsequenz einer Kollision war. Also dass wenn die ineinander fallen, dann gibt es so einen Rückstoß. Da kommt dann das ganze Gas wieder raus und das settelt sich dann so ein bisschen als große Hülle um so einen Riesenstern, der dann da noch schneller seinen Treibstoff im Inneren verbrennt und dann relativ schnell in Richtung Sterntod wandert, wenn er dann noch massereicher wird. Und dann gibt es das wirklich Interessante, nämlich wenn eines von den beteiligten Objekten ein sogenanntes kompaktes Objekt ist, also eine Sternleiche auf die eine oder andere Art, das heißt schwarzes Loch, Neutronenstern oder weißer Zwerg. Und da kommt es dann wirklich eben zu diesen heftigen Ereignissen. Mhm. Und da musste ich jetzt an unsere, ich glaube es war die vorletzte oder letzte Folge irgendwann, wo du über die Entstehung der Elemente gesprochen hast.
Ja.
Weil das ist natürlich zum Beispiel eben die Kilonova. Das ist die Kollision von zwei Neutronensternen normalerweise. Es kann auch ein schwarzes Loch daran beteiligt sein. Das ist der Herd oder der Ursprungsort für die schweren Elemente. Du hattest ja damals dieses Periodensystem, wo kommen die einzelnen Elemente her? Das fand ich ganz toll. Und ich glaube, da war ja die Kilonova auch als ein Ursprung immer wieder genannt.
Genau, weil
mit Gold und Platin. Mhm, also als kleine Erinnerung vielleicht, auch die Neutronensterne umkreisen sich, also wenn wir zwei Neutronensterne haben in einem Doppelsternsystem und durch die Gravitationswellen eben verlieren die Orbitalenergie, dann kommt es irgendwann zur Kollision, dann entsteht dieses hypermassereicher Neutronenstern oder auch schwarzes Loch. Und der größte Teil der Materie der zerrissenen Sterne oder der Rest vom Neutronenstern wird als Akkretionsscheibe um den massereicheren von den beiden aufgehen sozusagen, also verteilt sich so. Aber so ungefähr 0,001 bis 0,1 Sonnenmassen werden abgestoßen, also werden rausgeschleudert nach dieser Verschmelzung. Und dann kommt es zu dem berühmten R-Prozess und die Atomkerne fangen an, Neutronen einzusammeln, also Neutronen einzufangen. Und in Kombination mit Beta-Zerfall werden dann eben schwere Elemente so gebildet. Und so wahrscheinlich entstand auch zum Beispiel das Gold oder Platin, was wir heute auf der Erde haben, kommt wahrscheinlich aus so einer Kilonova. Finde ich total abgefahren.
Ja, und ich meine, ich war ja damals eben, wie ich ja darüber gesprochen habe, war ja schon total begeistert und fasziniert davon, ja, dass das halt so Alltags, was soll ich sagen, Elemente sind eigentlich, die wir ja kennen. Und jetzt hast du ja zu Beginn gesagt, wie oft so Sterne vorkommen und wie hoch die Wahrscheinlichkeiten eigentlich für so Kollisionen sind, ja. Und dann brauchst du da jetzt sogar zwei Neutronensterne, die da irgendwie kollidieren, ja. Das heißt, da muss man sich dann wirklich jetzt auch mal, ja, die Wahrscheinlichkeit vielleicht ausrechnen, ja. So, okay, was für einen Platz du da hast, ja, im Universum, ja. Und dass die dann halt wirklich kollidieren. Das macht das Ganze noch mehr wow.
Ja, und also ich meine, natürlich ist der Vorteil, dass ist natürlich viel Energie dahinter, das wird dann alles rausgeschleudert eben, verteilt sich schön im interstellaren Medium, aber ja, das muss dann auch wieder seinen Weg in irgendeine Wolke finden und die dann kollabiert und dann ein Sternsystem hervorbringt und dann hast du eben da diese schweren Elemente aus dieser Kilonova, die sonst ja wo entstehen hätte können, also das kann man ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wo der Ort in der Milchstraße ist sozusagen, an dem unser Gold und Platin entstanden ist. Und die Kilonova sind eben auch Ereignisse, die sehr, sehr hell sind, vor allem, weil das herausgeschleuderte Material wird durch diese radioaktiven Zerfälle, die dann sehr schnell passieren, dadurch, dass diese Atome sehr schwer werden, aufgeheizt und leuchtet dann eben sehr, sehr hell im UV- und optischen Bereich. Später kühlt sich das dann so ein bisschen ab aufs Infrarote. Und so eine ganz berühmte Kilonova ist die des Ereignisses mit dem klangvollen Namen GW170817.
Ah,
das
ja,
ist das. Nämlich die erste, kenne ich gut, das ist die erste Beobachtung von einem Gravitationswellenereignis mit einer passenden elektromagnetischen Signatur dazu. Also man hat eine Kilonova gesehen im elektromagnetischen Spektrum und gleichzeitig ein passendes Gravitationswellenereignis 2017 eben. Und dass man sagt, ja okay, da haben wir tatsächlich die Gravitationswellen von diesem Verschmelzen von zwei Neutronensternen haben wir gemessen. Und das war nämlich toller Beweis dafür, dass das tatsächlich echt ist.
Ja, krass, nach wie vor.
Echt irre. Also Kilonova bedeutet ja irgendwie so, was kann man sich ja irgendwie so 1000 und Nova. Also es ist tatsächlich so, eine Kilonova heißt deswegen so, weil sie etwa 1000-mal heller ist als eine normale Nova. Zur normalen Nova kommen wir gleich noch, weil da gibt's nämlich jetzt gerade was sehr Aktuelles. Mhm. Aber davor muss ich noch ganz kurz die Supernova 1a beschreiben. Supernova 1a ist, glaube ich, mit so eins der häufigst genannten Fachbegriffe, die mir so im Studium immer wieder über den Weg gelaufen ist. Es war immer alles Supernova 1a hier und da, und das kann man, es ist ja nicht nur bei stellarer Physik irgendwie interessant, sondern die Kosmologen benutzen das ja auch. Was hat's damit auf sich? Im Prinzip ist es eigentlich relativ simpel. Man muss sich vorstellen, man hat ein System aus einem weißen Zwerg und einem Begleitstern, der jetzt noch nicht gestorben ist, also keinen kompakten Rest hinterlassen hat. Und da haben wir eben diese Massentransfersituation, dass der weiße Zwerg akkretiert Masse vom Begleitstern, und der tut das, bis er das Chandrasekhar-Limit erreicht hat. Das liegt bei ungefähr 1,4 Sonnenmassen, und das ist eben der Moment, wo der sogenannte Fermi-Druck der Elektronen nicht mehr ausreicht, um diesen weißen Zwerg zu stabilisieren. Ja, also es geht dann in die quantenmechanische Richtung, aber im Prinzip kann man sich so vorstellen, es gibt dieses Pauli-Prinzip, das bedeutet, dass zwei Fermionen, also eben Elektronen sind Fermionen, nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen können. Und was das so übersetzt heißt, man kann sich das so vorstellen, die können nicht auf der gleichen Stelle sitzen, und wenn die sich sehr nahe kommen, dann können die nicht alle das niedrigste Energieniveau besetzen. Das heißt, ein paar von denen müssen auf ein höheres Energieniveau von den Elektronen, und wenn man höher energetische Elektronen hat, dann sind die schneller unterwegs, und das führt dann eben zu so einem Gegendruck gegen die Gravitation, die auf diesen weißen Zwerg natürlich drückt. Aber bei 1,4 Sonnenmassen ist das Limit erreicht, und das, die Gravitation gewinnt sozusagen. Also dieser Fermi-Druck der Elektronen wird überwunden. Der weiße Zwerg fängt an, weiter zu komprimieren, und Temperatur und Druck steigen im Kern. Und das macht die Fusion von Kohlenstoff und Sauerstoff möglich. Und das passiert sehr plötzlich, und dabei werden einfach enorme Energiemengen freigesetzt, und der weiße Zwerg explodiert. Also man könnte sich ja denken, immer gut, wenn der das Chandrasekhar-Limit erreicht, dann wird er zum Neutronenstern. Das wäre ja so die nächste Instanz sozusagen. Aber das ist eben so, weil eben da plötzlich diese Fusion einsetzt, gibt's dafür eigentlich gar keine Chance, dass der weiße Zwerg in irgendeiner Form bestehen bleibt, sondern der explodiert, da bleibt auch kein Überrest mehr zurück, vielleicht so eine diffuse Wolke, die sich irgendwann ins interstellare Medium mischt. Und dieses System aus weißem Zwerg und Begleitstern leuchtet dann für eine kurze Zeit heller als ganze Galaxien.
Ja, Wahnsinn.
Also das sieht man wirklich aufleuchten dann, mit 10 hoch 44 Joule so im Mittel. Das ist natürlich ein Riesenevent, was schon früh beobachtet wurde und was wir halt auch in fremden Galaxien einzelne Systeme dann plötzlich sehen können. Da gibt's ganz tolle Fotos, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, von vorher, nachher, bevor die Supernova stattgefunden hat und währenddessen. Und da sieht man plötzlich richtig ganze Galaxie, Millionen von Lichtjahren weit weg, und plötzlich in dem zweiten Foto ist oder Bild ist dann so ein richtig heller Punkt irgendwo in irgendeinem Spiralarm, und es ist eben ein einzelnes System, was da ja auf einmal explodiert.
Ja, Wahnsinn, was da für Energie freigesetzt wird einfach.
Ja, irre. Also das ist halt, das sammelt sich so richtig an, und in dem Moment, wo halt Temperatur und Druck richtig sind, kommt es eben zu dieser Fusion, und dann ist ja immer dieser Runaway-Aspekt auch Teil der ganzen Sache, weil die Fusion setzt dann weiter Energie frei, das heißt, die Temperatur steigt weiter, das heißt, man kann noch besser fusionieren. Und die Supernova 1a sind eben zum Beispiel auch für die Kosmologen interessant, weil das sogenannte Standardkerzen sind. Ich weiß jetzt nicht, was da momentan der aktuelle Stand ist, vielleicht weißt du da Bescheid. Also es ist ja eigentlich, im Idealfall wäre es so, dass man sagt, naja, das ist immer der gleiche Prozess. Das Ding geht hoch sozusagen, sobald die Chandrasekhar-Masse erreicht ist. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Supernova 1a müssten eigentlich immer gleich hell sein. Und das ist ja super, weil man dann sagen kann, aha, wenn ich hier ein Ereignis habe und ich weiß, das ist so und so hell, und ich sehe aber, wie hell ist es für mich von der Erde aus gesehen, dann weiß ich ja, wie weit ist das weg.
Genau, ja.
Das ist ja eigentlich simpel. Jetzt ist aber, glaube ich, immer wieder mal Streit drum, ob die wirklich immer gleich hell sind. Ich weiß nicht, was da gerade der aktuelle Stand ist. Das wäre aber sehr ungut, wenn die nicht immer gleich hell werden.
Verstehe.
Weil sehr viel von unseren Entfernungen basiert wirklich auf diesen Standardkerzen. Ich weiß nur, dass da immer noch Streit gibt, ob das stimmt, weil man versucht ja auch mit den Standardkerzen zum Beispiel den Hubble-Parameter, also die Ausdehnungsbeschleunigung des Universums, zu messen. Und da wäre es natürlich schon wichtig, ob, ob diese Dinger wirklich als Standardkerzen geeignet sind oder nicht.
In Frage gestellt wird vielleicht eher, würde ich mal sagen. Also das, was ich halt so mitbekommen habe, dass es halt ja durchaus vielleicht mal zu überdenken ist. Aber ja. Ich hätte jetzt nicht gehört, dass es irgendwie so gar nicht mehr irgendwie oder verworfen
ist. Aktuell ist ja, oder das so, ist, ja. Ja.
Ja. Ja, aber müsste man sich ja mal anschauen im Vergleich halt so generell mit Entfernungsmessungen, wo dann kannst du es ja eigentlich schon überprüfen.
Ja, und das sind auch nicht die einzigen Standardkerzen, die es gibt. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Cepheiden. Ich glaube, die sind weniger diskutiert. Also ich kann mir vorstellen, dass die, wenn es unterschiedliche Helligkeiten gibt von der Supernova 1a, sind die nicht gravierend. Aber wenn man eben sehr fein misst, kommt es natürlich schon drauf an, ist das wirklich immer gleich hell oder nicht. Aber genau, ist Teil der aktiven Forschung und da sieht man eben, wie schön das alles ineinander greifen kann, dass man stellare Physik in einen dann doch eher theoretischen Bereich reinbringen kann, wie eben die Kosmologen, die das dann für ihre Entfernungen benutzen. Genau. Ja, und dann gibt's die Nova, die hatte ich ja gerade schon erwähnt, wenn wir Kilonova haben, dann müsste es ja auch irgendwie eine Nova geben. Das ist etwas, ein Ereignis, was offensichtlich irgendwie so tausendmal weniger hell ist, ist aber auch weißer Zwerg und Begleitstern im System und da wird nicht genügend oder nicht schnell genug Masse akkretiert, dass das Ganze eben explodiert in der Supernova 1a. Aber es ist so, dass der masseärmere Stern überschreitet seine Roche-Grenze, wird auf den weißen Zwerg akkretiert und die Oberfläche wird irgendwann, sammelt irgendwann so viel Material an, dass sich der Druck und die Temperatur eben auf der Oberfläche, nicht im Kern vom weißen Zwerg, sondern auf der Oberfläche so stark erhöht, dass es zu thermonuklearen Reaktionen, also Fusionen, kommen kann. Und dass dann plötzlich das Wasserstoffbrennen ausgelöst wird auf der Oberfläche von dem weißen Zwerg.
Auf der Oberfläche bitte, ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Es ist wirklich heftig, weil Temperaturen von ungefähr 10 Millionen Kelvin erreicht werden. Und wenn man sich das überlegt, die Sonne hat auf ihrer Oberfläche 6000 Kelvin. Das ist schon heftig. Und bei diesem Erreichen der Temperatur setzt die Fusion eben ein und es wird Energie freigesetzt und der weiße Zwerg explodiert zwar selber nicht, der bleibt bestehen, aber er stößt sozusagen recht gewalttätig diese Hülle von sich ab, dieses akkretierte Material vom Begleitstern und diese Envelope um den weißen Zwerg wird nach außen gerissen. Damit sieht es so aus, als würde dieser weiße Zwerg ungefähr 1000 bis 10.000-fach größer werden, ja, weil er einfach diese Hülle so um sich rum verteilt und seine Helligkeit steigt eben dabei signifikant. Wir haben hier so um die 10 hoch 39, 10 hoch 40 Joule, also ungefähr 1000 mal weniger Energie als bei der Supernova 1a, aber immer noch heftig. Also das ist jetzt kein kleine Funzel. Und die Explosion stößt eben diese angesammelte Wasserstoffhülle von sich weg. Und der weiße Zwerg und Begleitstern bleiben aber weitestgehend intakt. Und es gibt eben Fälle, wo dann danach das Material wieder erneut anfängt, auf den weißen Zwerg zu fließen, weil er stößt das alles von sich weg. Und dann, wenn sich jetzt die Situation nicht ändert oder die Bahnen gleich bleiben, dann fließt eben wieder Material auf den Zwerg drauf. Und das ist dann eben diese wiederkehrende Nova, die immer wieder ausbricht, weil immer wieder ständig eben diese Grenze auf der Oberfläche erreicht wird. Und da kommen wir jetzt eben zu dem gerade aktuellen Thema. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass es längst schon rum ist,
ja,
während wir
das
aufnehmen.
Warten wir
aber
alle.
Wir warten immer noch. Und zwar gibt's eine Nova, die wir jetzt gerade wirklich sehnsüchtig erwarten, und zwar die von T. Corona Borealis. Es ist Corona, oder? Ich weiß nicht, ob ich das falsch ausspreche.
Ich hätte es auch so gesagt, aber ich bin da jetzt kein guter Maßstab, weil ich generell
also vielleicht falsch
ausspreche. Wahrscheinlich solltest du es gerade andersherum aussprechen, als wie ich es sagen würde.
Sehr gut. Also jedenfalls ist es ein Stern in dem Sternbild Nördliche Krone, ungefähr 2000 Lichtjahre entfernt. Und das ist eine von diesen wiederkehrenden Novae. Wenn man den Stern sucht am Himmel, Nördliche Krone, der Stern selber ist normalerweise mit bloßem Auge nicht sichtbar. Der ist so ein bisschen versetzt vom Stern Epsilon Corona Borealis und hat normalerweise 10,8 Magnitude. Das ist viel zu dunkel, um es mit dem bloßen Auge zu sehen. Aber bei dem Ausbruch, also wir wissen, dass der ausbricht, erreicht er vorhergesagt momentan ungefähr, kann er Magnitude 2 erreichen. Und das ist mit bloßem Auge sehr gut sichtbar. Und man muss sich das immer vor Augen führen. Ich muss mir das auch immer jedes Mal wieder neu ausrechnen. Ein Anstieg von 10,8 auf Magnitude 2, bei Magnituden ist ja je geringer die Zahl, je negativer die Zahl, dann auch desto heller, das entspricht einem Helligkeitsanstieg um den Faktor 1600. Also das Ding wird 1600 mal heller, was schon echt ordentlich ist.
Ja, das ist schon.
Ja, deswegen warten wir da drauf, weil das wirklich eine wahre Nova wäre. Deswegen heißt das ja so, man hat das früher beobachtet und wusste nicht, was es ist. Es sah nur plötzlich aus nach einem neuen Stern, der eben aufflammt, weil es etwas war, was vorher nicht sichtbar war. Und dann hat man es Nova genannt, also neu. Und das wäre eben bei uns jetzt auch so. Wir wissen, dass diese Nova ungefähr alle 80,7 Jahre ausbricht. Die letzten Ausbrüche sind natürlich je weiter in die Vergangenheit immer schlechter dokumentiert. Also auf jeden Fall gute Daten haben wir vom Ausbruch am 9. Februar 1946. Dann gibt's Beobachtungen um den 12. Mai 1866 rum und man geht davon aus, dass diese Nova auch schon am 20. Dezember 1788 um den Dreh ungefähr beobachtet wurde. Also die Periode schwankt auch so ein bisschen, aber ist so ungefähr um die 80 Jahre. Der nächste Ausbruch müsste dieses Jahr stattfinden. Und das ist jetzt nicht nur ein, naja, von der Zeit her wird's passen, sondern man hat jetzt auch schon die ersten Anzeichen beobachtet, die ersten Veränderungen in der Helligkeit zum Beispiel, die man eben auch schon vor 80 Jahren, also 46 das letzte Mal, beobachtet hat, wo dann der Ausbruch wirklich auch kurz bevorstand. Also alle Anzeichen stehen auf. Okay. Ausbruch. Man muss jetzt nur noch abwarten. Es ist ein weißer Zwerg und roter Riese und die umkreisen sich auch. Das ist auch wild. Man muss sich das vorstellen, in einem Abstand von einem halben AU, also die Hälfte Sonne, Erde, so ein roter Riese, ja, das ist natürlich eine explosive Mischung.
Schon sehr nahe. Jetzt hast du ja so lange gewartet, dass ich weiß, dass du das Thema ja schon länger ansprechen wolltest. Und wir warten noch. Ich bin mir fast sicher, dass jetzt, wahrscheinlich wird es in den nächsten 2 Wochen passieren, bis die
wahrscheinlich
zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, damit das dann ja outdated ist, was du jetzt gerade hier sprichst.
Wahrscheinlich. Das kann gut sein. Also es ist nicht wirklich klar. Man weiß nur, es müsste jetzt dann irgendwie bald sein, eben weil diese Anzeichen so stehen. Aber eben ein paar Monate Verschiebung ist halt astronomisch nicht wirklich dramatisch. Für uns Menschen natürlich schon. Aber wir dürfen dann für 3-4 Wochen eben diesen neuen Stern in der nördlichen Krone beobachten, wenn das Ding endlich ausbricht. Das ist auch was Besonderes, weil diese Novae, die Magnitude 1 oder 2 oder noch heller erreichen, die geschehen wirklich nur ein paar Mal im Jahrhundert. Und in der Milchstraße sind bisher überhaupt nur 10 wiederkehrende Novae bekannt. Also diese T-Corona Borealis ist eine von 10. Ja, es ist wirklich ein Jahrhundertereignis. Und ja, wahrscheinlich, wie die Dinge immer so laufen, wird es jetzt übermorgen soweit sein. genau, also der weiße Zwerg verliert momentan an Helligkeit. Das beobachtet man jetzt schon länger. Das ist eben eins der Anzeichen für den Ausbruch. Man hat auch vor 8 Jahren bereits schon Anzeichen gesehen, die auch 8 Jahre letztes Mal vor dem letzten Ausbruch genauso waren.
Das heißt, das würde passen eigentlich?
Es würde alles passen. Man hat, glaube ich, Anfang des Jahres hieß es so, ja, Ende Sommer, Anfang Herbst, da wären wir jetzt genau soweit. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass sich jetzt nicht irgendwas bedeutet, ach, ja, ist doch erst in 50 Jahren, weil jetzt irgendwas sich verändert hat. das würde ich schon sehr gerne sehen.
Manchmal denkt man sich ja, dass so das Universum lacht wahrscheinlich über uns, weil wir ja immer so auf alles warten. Naja, wir warten darauf, dass Peter Goetze endlich da explodiert. Wir warten auf den Sonnenzyklus, ist ja auch der Höhepunkt gerade.
Ja.
Jetzt warten wir da, dass wir da die Nova haben. Ja.
Aber da sieht man auch wieder, wie wichtig die alten Daten sind. Ne? Also, dass man irgendwo diese Archivdaten hat, wo man solche Sachen raussuchen kann, weil eben, ja, wir müssen halt auf alles warten. Ich meine, 80 Jahre Periode ist ja fürs Universum, das ist ja nichts. Also, da haben wir ja furchtbar viel Glück, dass das überhaupt innerhalb unserer Lebenszeit
ist. Aber für uns ist es eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, das halt zu sehen. Ja? Also.
Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn das Ding halt hochgeht, da wird erstmal wieder alles drauf gerichtet werden, weil man da wieder Neues lernen kann. Wir haben jetzt deutlich bessere Instrumente als vor 80 Jahren. Also ist einfach eine Riesenmöglichkeit. Und ich weiß schon, bei uns an der Volkssternwarte München, da sind ja ganz viele Amateurastronomen, die haben auch so ein Forum. Da wird wirklich praktisch jede Woche kommen da neue Fotos von T. Corona Borealis, wo Leute, keine Veränderung, immer noch gleich. Auch kein Ausbruch, aber es ist recht gut beobachtet. Okay, ja. Also ich bin gespannt.
All eyes on T. Corona Borealis.
So ist es, auf die nördliche Krone. Es ist ja dann auch noch lucky, endlich mal irgendwie was auf der Nordhalbkugel stattfindet. Weil
das wollte ich auch gerade sagen,
das Gefühl habe, es ist immer alles auf der Südhalbkugel unterwegs. Also ja, haben wir einmal auch die Chance, was zu sehen. Und es wird schon kommen. Ich glaube, dass es, da sollte sich jetzt nicht, warum sollte das plötzlich anders sein, wenn alle Anzeichen schon so gut stehen auf Ausbruch?
Ja, na, ich bin gespannt. Mal schauen. Vielleicht können wir ja dann bei unserer nächsten Aufnahme dann ja schon was Genaueres darüber sagen.
Hoffentlich, ja.
Das ist dann schon passiert.
Ja, absolut. Ja. Das wäre eigentlich die Geschichte über die Sternkollisionen, die von ja mittelmäßig spektakulär bis halt zu den heftigsten Helligkeitsausbrüchen, die wir so im Universum kennen.
Ja, danke. War also auf jeden Fall super spannend. Ich werde bis zum nächsten Mal auch nochmal schauen, was ich da alles über die Blue Stragglers gemacht habe. Ich habe
sehr gut.
Nur kurz nebenbei in meinem Ordner von der Uni nachgesehen und habe noch irgendwas mit Auswertungen und Listen und alles
cool.
Mögliche gesehen. Aber ich werde mal schauen. Ich habe auch ein paar Dateien zu Blue Stragglers selber. Aber vielleicht kann ich dann was berichten. Ich werde mal schauen, vielleicht ist es ja inzwischen auch veröffentlicht worden. Das wäre dann
würde mich freuen.
Mein erstes und einziges Paper. Meine gesamte akademische Karriere.
Dieses Paper. Und dann erinnerst du dich gar nicht.
Ja, genau. Und dann weiß ich nicht mal mehr den Titel. Irgendwas mit Blue Stragglers versus Navid. Nee, aber war eine coole Sache. Nee, ich werde schauen, dass ich dort vielleicht, dass ich da noch was berichten kann. Ja, haben
wir. Sehr gut.
Einen kleinen Cliffhanger fürs nächste Mal. Was hat Evi hier gemacht?
Evi hat irgendwas ganz Spannendes rausgefunden,
sie
was
weiß
alles
es
auf den Kopf stellt.
Mehr.
Sie erinnert sich leider gerade nicht mehr, aber nächstes Mal werden wir es erfahren. Ja, cool. Also ich hatte davon noch nie irgendwas gehört. Ich war jetzt auch nicht so drin in der Stellarenphysik, aber finde ich spannend. Vor allem auch, dass es wirklich so häufig vorkommt. Das ist ja wirklich keine jetzt totale Seltenheit.
Aber es ist jetzt kein Thema, das jetzt auch so groß populär irgendwie
Es ist, im Prinzip ist es ja auch nur ein... Ja, der Stern ist ein bisschen seltsam, aber er ist jetzt weder besonders riesig, noch hat er irgendwie ein schwarzes Loch im Kern oder so, was man dann populärwissenschaftlich, glaube ich, sehr gut verkaufen kann.
Ja, stimmt. Na, danke dir auf jeden Fall noch einmal. Ja. Und wenn ihr uns danken wollt, also wenn euch die Folge hier jetzt gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne Spenden zukommen lassen. Ihr wisst ja bereits, dass wir über PayPal, Steady und Patreon erreichbar sind. Das haben auch wieder einige von euch getan. Deswegen riesengroßen Dank an Florian, Marvin, Markus und Angelika. Vielen, vielen Dank. Das hat uns sehr gefreut, eure Spende über PayPal. Ihr könnt euch natürlich auch gerne in Form einer Bewertung bedanken oder einfach Feedback hinterlassen. Also das hilft uns auch immer sehr, weiterempfehlen natürlich, damit dieser Podcast auch wachsen kann. Und ja, natürlich stehen wir euch per E-Mail zur Verfügung. Also ihr könnt uns gerne Fragen schicken oder Kommentare, wie auch immer. Gerne an contact@cosmicglatte.at. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar auf unserer Seite cosmicglatte.at hinterlassen. Und ja, ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und auf X. Da sind wir unter Cosmicglatte Podcast zu finden. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ja, dann bleibt uns nur dazu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder.
Genau, drückt die Daumen für die Nova. Und vielleicht ist nächstes Mal schon wieder soweit.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ich muss wirklich nachschauen, was ich da mit den Blue Stragglers gemacht habe.
Ja, aber ich finde es total cool, also
total senil,
dass ihr da sowas gemacht habt. Ja, aber ich kenne das auch. Ich habe auch irgendwann so in meinem, ich habe neulich irgendwie so meinen alten Uni-Ordner rausgeholt und dachte, okay, das habe ich alles gemacht. Ich habe keine Erinnerung dran.
Ja, ist so schlimm, oder? Wie schnell man Sachen dann wieder vergisst irgendwie. Das
ja,
ist dann so.
Das ist.
Da war das total nett.
Vor allem, das war ja damals dann so ein, weil bestimmt einfach ging es ein Thema, ne? Man ist, ja, und das alles irgendwie da voll reingekniet und Sachen gemacht.
Ja,
und
total,
dann plötzlich,
genau, ja.
Wupp, gelöscht.
Du bist kurz mal voll der Experte für einen Monat.
Ja, ja. Aber an der Uni, das war teilweise, deswegen meinte ich das auch von unmöglich, gerade so in der Klausurenphase, du musst Sachen aus deinem Kopf wieder verbannen, weil sonst habe ich immer das Gefühl gehabt, das passt irgendwann ins Schluss, ich kann nicht alles in meinem Kopf behalten.